Am Oktober seit dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu einen Abschnitt aus Lukas Kapitel 16 auf. Und zwar eine etwas lange Geschichte, aber wir lesen sie kurz durch der Übersicht reden ab Vers 19. Da heißt es, es war aber ein gewisser reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre. Und er begehrte sich, von den Großarmen zu sättigen, die von dem Tische des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen ausschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner, und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide keine dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesem Orte Qual. Abraham aber sprach zu ihm, sie haben Moses und die Propheten, lass sie diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Soweit Gottes Wort. Bei der Mitteilung der Begebung dieser Schilderung, da geht es nicht um irgendein Beispiel. Und es ist auch kein Gleichnis. Denn sowohl ein Beispiel als ein Gleichnis haben einen bestimmten Charakter, der in solch einer Mitteilung unbedingt berücksichtigt werden muss. Vielmehr haben wir es hier mit einer prophetischen Mitteilung zu tun. Und zwar eine Mitteilung, die uns noch vor Golgatha, also in der Zeit vor dem Kreuzestod Jesu, mitgeteilt ist, die der Vollzug dieser Sache allerdings dann nach Golgatha liegt. Damit ist es rein prophetisch zu sehen. Aber wir tun und vermögen nun aufgrund dieser hochinteressanten Mitteilung Blicke in das Jenseits zu tun, welches uns Gottes Wort mitteilt. Außerhalb des materiellen Zeitalters, mit dem wir es hier zu tun haben, und wir bekommen Licht über das, was nach unserem unmittelbaren Tod geschehen wird. Darum ist dieser Abschnitt von außerordentlicher Wichtigkeit für alle, die dem Herrn Jesus gehören und ihm nachfolgen. Von dem Mitteilungsgeschehen her wird also hier ein reicher Mann, ein reicher und ein armer Mensch zum Gegenstand der gesamten Abhandlung gemacht. Wie wir auch heute noch arm und reich kennen. Und der Zustand arm und reich wird bleiben, denn wir lesen davon, noch in dem zukünftigen Zeitabschnitt, wenn die Gemeinde nicht mehr hier auf Erden ist. Da heißt es schon wieder, wehe euch Reichen im Jakobusbrief. Das betrifft die Gerichtszeit, in der die Gemeinde beim Herrn weilt. Der Reiche, wie es auch heute noch in unserer Zeit ist, lebt, wie es hier dargestellt ist, in Purpur und in feiner Leinwand. Der Reiche hat also die Möglichkeit, aufgrund seines Reichtums, sich alles zu leisten, das, was sein Herz begehrt. Und weil er sich das alles leisten kann, ist es nicht verwunderlich, dass sein Herz an diesen Dingen hängt. Und so ist auch für die Glaubenden immer oder beständig eine Gefahr des Reichtums dann vorhanden, wenn viel Geld vorliegt. Es ist und bleibt eine Gefahr, sodass wir uns erinnern, was der Mann Gottes im Alten Testament bereits sagen musste, dass Gott ihn bewahren möge vor Reichtum und vor Armut. Wir sind dankbar, dass wir hier genügend von all den Gütern haben, die wir benötigen. Wir können uns so viel erlauben und so viel essen, wie wir brauchen. Wir haben keinen Mangel. Und dafür möchte der Herr uns recht dankbar sehen. Er kleidet sich in den kostbaren Dingen, er lebt fröhlich und in Prunk. Dieser Zustand des Prunkes ist aber, wie wir wissen, ein vergänglicher. Denn Gott wird jeden Menschen irgendwann zur Rechenschaft ziehen. Und wir finden hier, dass das nicht erst am Richterstuhl Christi oder dass es nicht erst vor dem großen weißen Thron sein wird, wo die Verlorenen ewiglich gerichtet werden, sondern es ist schon hier, wenn jemand heute stirbt und auf der Seite ist, wo sich der Reiche bewegt. Er redet hier nicht von Genügsamkeiten, sondern von Pein. Und das ist ein Unterschied. Wir haben es hier nicht mit Gehenna zu tun, sondern wir haben es mit dem Vorzimmer Gehenna für die Verlorenen, und wir haben es noch nicht in diesem Paradies mit der Herrlichkeit zu tun, sondern mit dem Vorzimmer der Herrlichkeit. Und auch das wird oft bei Gläubigen verwechselt und dadurch kommen gewaltige Fehlaussagen zustande. Der Arme war, wie die Bibel sagt, krank. Er war deshalb krank, weil der Reiche nicht krank war. Einer muss ja krank sein. Und der Kranke war nicht, oder der Reiche war nicht krank, weil er wenig, sondern weil er viel Geld hatte. Er konnte sich alles erlauben. In der damaligen Zeit hatten wir noch keine AOK oder keine Ersatzkasse. Und dadurch war es nicht möglich, dass jeder sich alles erlauben konnte, dieser Lazarus jedenfalls nicht. Und weil er keine Hilfe hatte, die er brauchte, lag er krank da nieder. Und deshalb, weil er krank war, lag er an der Seite seines Eingangstores. Er hatte seinen Leib, wie die Bibel sagt, voller Geschwüre. Und er hatte auch nichts zu essen. Ein Bild des Elends und des Jammers. Aber wir wollen über alles das nachdenken, dass die Zeit des irdischen Lebens eine Prüfungszeit für jeden Menschen ist. Und dass Gott einen jeden Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt X zur Rechenschaft ziehen und fordern wird, wann Gott es will und nicht der Mensch. Und deshalb lebte nun dieser Arme, der hier Lazarus heißt, er lebte von dem Abfall des Reichen. Er konnte das alles gar nicht essen, was dort weggeworfen wurde. Er lebte davon. Und der Reiche hat sich um ihn nicht des Weiteren gekümmert, sonst hätte er nicht neben dem Tor gelegen. Er hat sich also lediglich erbarmt, dass wahrscheinlich die Diener von dem Abfall des Essens esst, bevor es den Tieren hingeworfen wurde, da draußen diesen Menschen noch vorzusetzen. Und da müssen wir sagen, Menschen können hart sein. Insbesondere dann, wenn sie reich sind, denn Geld Macht hat, Macht die Seelen hat, gegen andere, gegen die Not des anderen. Und weil dieser Reiche sich in seinen Lebzeiten nicht um den Armen kümmerte, so wird es hier mitgeteilt, dann lässt Gott zu, dass die Hunde kommen. Eine recht unästhetische Angelegenheit, aber die Bibel teilt es mit und wir nehmen es wörtlich ab. Die Hunde kamen und leckten an den Geschwüren des Lazarus. Ja, der Hund war nach der Aussage der Tora im Alten Testament ein unreines Tier. Das bedeutet für uns, die unreinen Hunde waren ihm, dem Lazarus, in seinen Schmerzen, in seiner Krankheit eine kleine Hilfe. Vielleicht sehen wir da auch etwas Prophetisches drin, dass auch Israel in den Zustand einer solchen Krankheit geistlich gekommen ist, aus der sie erkennen sollen, gleich dem Lazarus, dass seitens der Unreinen der Nationen ihnen keine große Hilfe zuteil wird, sondern höchstens eine kleine. Und sehen wir in unsere heutige Zeit hinein, dann sind es von der Relation her ganz wenige Kinder Gottes, die ernsthaft und beständig für das irdische Volk Gottes beten, obgleich Gottes Wort im Neuen Testament sagt, dass das Heil aus den Juden kommt. Hier wird also mitgeteilt, dass es in der Krankheit dieses Lazarus nur eine kleine Hilfe sein wird. Die Einleitung der ganzen Geschichte ist eigentlich recht kurz. Deshalb in Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb. Punkt. Fertig. Über seine Lebensgeschichte bringt selbst das Wort Gottes einen knappen Satz. Es ist geschehen, der Arme starb. Punkt. Das ist an sich und insofern nichts Außergewöhnliches, weil wir seit der Zeit der Sünde im Garten Eden einstmals das Los aller Menschen darin finden. Wir sind durch die Sünde sterblich geworden. Und so ist es eigentlich nichts Besonderes. Was aber ausnehmend für uns erscheint, was für uns außergewöhnlich ist, und wir sind dankbar unserem Gott, der uns hier Mitteilung gibt, ist, dass bei seinem Sterben Engel erwähnt werden. Wir wissen nicht wie viel, aber es wird in der Mehrzahl geredet. Also ist eine Gruppe Engel hier unterwegs. Und die kommen und den Armen, hier heißt es interessanterweise, tragen sie. Wohin tragen sie ihn? Ich möchte vorausschicken, dass es sich hier um seine Seele handelt und nicht um eine Erdbestattung. Und schon gar keine Kremation. Sie tragen ihn in den Schoß Abrahams. Wir wollen dazu noch ganz kurz etwas sagen. Die Persönlichkeit des Menschen, das eigentliche Individuum, das Ich des Menschen, die Person, liegt nicht in unserem für unser Auge sichtbares Fleisch, auch nicht, wie manche gedacht oder geschrieben haben, im Geiste, denn selbst der Geist ist ja eine Leihgabe Gottes, noch von der Zeit jenes Hauchens dort, wo der Mensch entstand, von welchem Geist es in Prediger 12, Vers 7 heißt, wenn der Mensch gestorben ist, dieser Geist zu Gott zurückkehrt. Sondern wir haben es hier mit der Seele zu tun, und die Seele ist eigentlich die Persönlichkeit. Und deshalb finden wir hier auch die Engel. Diese hier erwähnten Engel haben keine Erdbestattung durchgeführt, dass wir das ganz klar auseinander haben. Das waren keine Friedhofswärter, sondern das waren für unsere Augen unsichtbare Geister. Sie kamen und nahmen bei seiner Dreiteilung Leib, Seele, Geist, wie wir es bei der Erschaffung des Menschen haben. Gott formte den Erdenkloß, erste Handlung Gottes. Zweite, Gott hauchte in sie seinen Boden, seinen Geist. Aus dieser zweiten Handlung entstand eine dritte Wesenheit. Die Bibel teilt ganz kurz im ersten Buch Mose mit, und der Mensch ward eine lebendige Seele. Dieser sein Hauch in Materie gebracht, dieser sein Geist, der wieder zu Gott zurückgeht als Leihgabe, sicherlich verunreinigt, aber er geht wieder zurück. Wir können uns da nicht weiter unterhalten, was Gott mit dem verunreinigten Geist vollzieht. Das interessiert uns auch nicht, das ist auch nicht unsere Sache. Aber das, was unsere Sache ist, ist die Entstehung der dritten Wesenheit, der Persönlichkeit des Menschen, nämlich das Individuum, die verantwortliche Person für unser Tun und Lassen vor Gott, unsere Seele. Und für diese Seelenrettung denken wir daran, wie auch die Heilige Schrift im Neuen Testament mitteilt, wo sie sagt, was nütze es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Doch Schaden nehmen nicht an seinem Leib. Da sagt die Bibel etwas ganz anderes. Die sagt, besser einäugig oder einarmig oder und so weiter, als in die ewige Verdammnis zu gehen. Aber Schaden nehme an seiner Seele, die haben wir es. Das Höchste des Menschen ist die Seele. Die Engel werden von Gott aus in Marsch gesetzt, und die kommen auch nicht zu spät, und die kommen nie zu spät, weil Gott der oberste Schirmherr seines Lebens, des Lebens, welches wir von Gott haben, waltet. Und an Gottes Angesicht geht nichts vorbei, unbesehen oder unbemerkt, wie das bei Menschen, wie das so bei uns in unserem kleinen karierten Fünf-Sinnen-Menschen üblich ist, sondern Gott ist auch nicht vergesslich, sondern er sieht und hört und nimmt wahr alles, was hier geschieht von seinen Geschöpfen. Er sendet, wie es hier heißt, die Engel, und die Engel kommen und tragen ihn. Wohin? In den Schoß Abrahams. Was ist der Schoß, was ist überhaupt Schoß Abrahams? Das müssten wir schon wissen. Ein wenig wenigstens. Nun, ein Schoß wird immer uns etwas Geborgenes zu verstehen geben. Über den Johannes, den Jünger des Herrn, wird gesagt, dass er oft im Schoße des Herrn war, und dort lehnte er dann an der Brust Jesu und empfing die besten Leckerbissen. Das waren Worte Gottes. Und deshalb war dieser Johannes auch sehr gut gewachsen, nicht? Das ist nicht nur im Fleische so, wenn wir den Leuten ordentlich zu essen geben, da wachsen sie und werden groß und stark. So ist es auch im Geistlichen. Wir brauchen eine feste, eine beständige Nahrung, um gewaltig und kräftig zu werden, wenn der Wind weht, dass wir nicht umgeworfen werden. Sie tragen ihn, dort ins Jenseits und wir haben dort das Bild des Paradieses. Dort traten sie ihn hinein. Dort ist er in Sicherheit, im Zentrum, ist der Schoß, Zentrum des Glaubens, Abrahams. Nun, dass er von Engeln getragen wird, weist hin auf seine Errettung. Dieser Errettung seiner Seele war er teilhaftig. Von dem Reichen wird das nicht gesagt oder kann es nicht gesagt werden, weil bei dem keine Engel kamen. Interessant ist das schon. Wenn einer, der errettet ist, der durch das Blut des Lammes abgewaschen ist, sich auf die Seite Jesu stellt, mit Christus, dem Herrn, verbunden ist durch die Abwaschung der Sünden durch sein Blut, Eigentum Gottes ist, lässt Gott ihn nie mehr aus den Fingern. Gott lässt ihn nicht mehr. Er bleibt, so wie wir auch im Psalm lesen, und wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, du bist bei mir. Gott wird niemanden mehr irgendwie verlassen. Das gibt es nicht, das reden Menschen. Nicht aber Gottes Wort. Gottes Wort wird ganz anders. Und so finden wir hier, dass dieser Arme von den Engeln getragen wird. Er war der Errettung durch den lebendigen Gott in der ihm eigenen Ordnung gewiss. Nun, die Gottlosen, die werden mit Sicherheit nicht von Engeln getragen oder abgeholt und getragen. Allein auch das Getragen bei dem Lazarus, ne, ist eine herrliche Sache. Der braucht noch nicht mal zu laufen. Kein Schritt. Er wird getragen. Er wird dorthin getragen, wo er hin soll. Weil er zweckbestimmt ist für Gott. Im Volksmund sagt man ja anders, nicht bei den Gottlosen. Die werden nicht von Engeln getragen. Da sagen sie, er wird vom Teufel geritten. Nicht? Das ist natürlich wieder etwas völlig anderes. Aber darüber müssen wir uns hier nicht begeben. Die Geretteten aber erwarten bei den Abscheiden hier die Gegenwart seiner heiligen Engel. Und wir dürfen gewiss sein, dass da keiner fehlt an Zahl. Und die Ausrüste derer, die da jeden Einzelnen abholen, ist so gewiss und so umfassend, dass wir Gott auch hier völlig vertrauen können, dass da in keinem Fall irgendetwas fehlgeht. So ist auch die Benennung des Namens beim Armen, Lazarus, heißt Gott ist Hilfe. Lazarus heißt Gott ist Hilfe. Ein Hinweis, dass die Namen der Gottlosen, nämlich des Reichen, nicht mehr gedacht werden wird. Wir lesen das im Psalm 9, Vers 5 unter anderem. Der Gottlosen wird nie mehr gedacht werden. Es gibt mehrere Bibelstellen. Das heißt auch einmal, die Gesetzlosen werden kein Gedächtnis haben ewig. Hier sehen wir, dass die Erretteten ein ewiges Gedenken haben und nie von Gott verlassen werden können, weil Gott es nicht will. Und da setzt Gott sein ganzes Machtbereich ein und keiner wird da fehlen, der ihm gehört. Die Gottlosen werden kein Gedächtnis, ihrer wird nicht mehr gedacht werden. Aber umgekehrt ist es bei den Erretteten, von ihnen wird gesagt, sie erhalten einen bleibenden Namen nach Offenbarung 2, Vers 17. Da steht es geschrieben. Die bekommen ein bleibendes Gedächtnis von Gott. Der Schoß Abrahams, der schon angesprochen war, also das Zentrum des Glaubens, weil Abraham der Vater des Glaubens genannt wird, so hat dieser Arme, Lazarus, also im Glauben zu diesem Abraham gestanden, in der Zeit seines Lebens. Interessant ist in diesem verlesenen Abschnitt, dass beim Tod des Reichen seine Beerdigung erwähnt wird. Nicht bei dem Armen. Beim Armen wird die Ewigkeit erwähnt durch die Engel. Bei dem Armen wird seine Beerdigung. Und diese Beerdigung hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Geld gekostet. Bei den Verlorenen, wir wissen es, da zählen die Äußerlichkeiten immer sehr stark. Und die geistlichen Dinge sind null. Aber im Hades, seine Augen aufschlagend, sagt nun Gottes Wort, da war er in Qual. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, das ist nicht die Hinweise, sondern nur der Vorgeschmack der kommenden Hölle. Aber er hat dort schon Qual. Und da wusste er etwas, als er seine Augen aufschlug. Interessant ist, er schlägt die Augen auf. Das erste ist, er hat Qualen. Einer, der nie Qualen hat. Der sich alles geleistet hat, hat plötzlich Qualen. Das ist klar, dass er die nicht will. Der hat nie zu solchen Sachen ein Ja gehabt, auch nicht zu Gott, macht er nichts. Aber jetzt hat er Qualen. Und das Zweite, da kam er zu einer gewaltigen Erkenntnis. Er wusste, ich bin ewiglich verloren. Die Leute, die hier im Diesseits abgerufen werden, wissen im nächsten Augenblick, in der nächsten Sekunde, wer verloren ist und wer errettet ist. Das ist schon interessant. Er wusste sofort, ich bin ewiglich verloren. Und dann guckt er sich um. Es waren ja ganz neue Bilder, von denen er noch nie was gesehen und gehört hat. Und da sieht er auf einer anderen Seite, die eine tiefe Trennung aufweist, da sieht er ganz da hinten. Da schaut er hin und da sieht er den Lazarus. Was macht er? Der ist ja da drüben. Und sieht den Abraham. Er sieht einen. Er sieht das Zentrum des Glaubens und er sieht den, der an seinem Tore viele Jahre lag. Für den er nie Mitleid hatte, das macht er nichts. Dafür war er ein Reicher, an den Toren der Reichen lagen musste. Sonst ist man kein Reicher, sonst fällt nichts ab, müssen Arme sein, die davon leben. Das war Ausdruck damals von Reichtum gewesen. Daher, nach Vers 24, ruft er, Vater Abraham, ruft er. Bisher hat er nie nach dem Abraham gerufen oder Ausschau gehalten. Er sagt, erbarme dich meiner und sende Lazarus. Ja, inzwischen haben sich die Dinge völlig verändert. Das wusste er noch nicht. Fest steht als nächstes, dass dort im Jenseits ein volles Bewusstsein gibt. Im Zustand des Alten Testaments, als wir noch den Zustand Sheol hatten, da waren nach der Mitteilung der Heiligen Schrift die Dinge verborgen. Sie waren nicht offenbar. Da gab es den Seelenschlag, der ein Ende gefunden hat durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Seit dieser Zeit ist volle Besinnung und volle Erinnerung vorhanden. Und wir lernen aus den Worten dieses Reichen noch etwas daraus. Denn wir wissen aus der Geschichte, dass dieser Reiche kein Erbarmen bekommen hat. Erbarmen erhalten wir nur hier. Hier und nicht im Jenseits. Beachten wir das. Auch wenn eigentümliche Sonderlehren das anders sagen, die Bibel sagt so und nicht nur an dieser Stelle. Und seiner Bitte, die er an Abraham richtet, wird nicht stattgegeben. Der Ruf nach Lazarus lag in seiner Erinnerung. Er erinnerte sich, er kannte dieses Gesicht. Er wollte ihn als Diener haben, weil dieser Lazarus in Lebzeiten nichts zu sagen hatte. Ein Bild auch in der Beziehung der Gemeinde, die heute in der Welt auch nichts ist und als nichts gilt. Aber die werden Augen machen, größer wie die Walfische, wenn sie uns sehen werden, wer wir sind, durch Christus. So meint also nun dieser Reiche, es müsse auch dort im Jenseits so weitergehen. Lazarus aber wird nicht gesandt. Und zwar deshalb nicht, weil er sich im Glauben befand. Dann hätte er ja müssen zu ihm kommen, und das ist nicht mehr möglich. Nun, die großen Wünsche in seinem irdischen Leben, die großen Wünsche des Reichen, die sind Olöscher. Das, was er eigentlich will, ist sehr wenig. Er hat nur noch kleine Wünsche. Er wollte, dass die Fingerspitze ein wenig ins Wasser getaucht, auf seine Zunge gelegt werden soll. Nun ja, er brauchte Kühlung, weil der Pein, wie die Bibel sagt, in dieser Flamme liegt. Die Wünsche eines Reichen sind dann in der Ewigkeit sehr klein geworden. Das sind die Wünsche. Aber noch geht es weiter. Sie sind Wunsch geblieben. Er bekam die drei Tropfen nicht. Hier sehen wir die ganze Gerechtigkeit Gottes, dass er Gott in seinem Gericht gerecht ist. Wir kämen zur Frage, warum brennt seine Zunge? Das steht ja geschrieben. Denn meine Zunge brennt. Dann hat er Pech gehabt. Der hat sie aber nicht irgendwo an einem glühenden Eisen verbrannt, sondern die Zunge war der Gegenstand seiner Sünde. Erstens, er lebte genüsslich sein ganzes Leben hindurch im Feinschmeckerdienst des Götzendienstes, ohne nach Gott zu fragen. Zweitens, er diente mit seiner Zunge dem Götzen sündiger Worte, mit denen er ein ganzes Leben ohne Gott geredet hat. Vers 24. Und hier müssen wir schon einmal die Frage erheben, wie wird Gott unsere Zunge erkennen? Wir betrachten jetzt den Vers 25, wo vom Grundsatz her gesagt werden kann, wenn es auf der Erde gut ging, also wem es auf der Erde hier recht gut ging, der wird in der Ewigkeit braten. Das ist sicherlich nicht recht. Vielmehr redet Abraham zum Reichen so, dass dieser erinnert wird, in seinen Lebzeiten sich um nichts als sein persönliches Leben gekümmert zu haben. Um diese Frage geht es. Nicht aber, dass einer, der viel Geld hat, dann in der Ewigkeit in der Pein gefunden wird. Deshalb, das ist nicht daraus zu entnehmen. Und sofort antwortet und redet nun der Abraham in Vers 26 weiter und bringt die erstaunliche Mitteilung, dass Gott eine sehr tiefe Kluft geschaffen habe, die so tief ist, dass in der Ewigkeit auch niemand mehr von den Erretteten auf die Seite der Verlorenen noch von der Verlorenheit jemals zur Seite der Erlösung kommen kann. Wir wissen, dass in der Gemeinde Jesu solche Lehren verbreitet sind. Wie kann man immer daran erkennen? Das sind immer gleich zwei Falschlehren meist zusammen. Nämlich, dass die Kinder Gottes verloren gehen und die Verlorenen errettet sind. Das sind diese eigentümlichen Lehren. Die Entscheidung, wo ein jeder von uns die Ewigkeit zubringen wird, fällt allein hier auf dieser Erde, weil Gott diese Erde dazu bestimmt hat. Darum musste auch der Herr auf diesen Schauplatz der Sünde kommen und nicht oben irgendwo hinter dem Saturn sein Leben lassen. Und zwar dort, wo wir gesündigt haben. Und dort musste auch unser Herr für diese unsere Sünden sterben und nicht anders. Wer hier auf dieser Erde die durch Christus uns gewordene Errettung nicht angenommen hat, vermag auf der anderen Seite, im Jenseits, nie mehr Hoffnung auf Errettung zu haben. Und diese Tatsache wird dem Reichen klar. Leider nicht jeden Gläubigen heute. Aber dem gottlosen Reichen ist es hier absolut klar, dass er ewiglich verloren ist. Und aus dieser Tatsache heraus bemüht er sich um die, welche noch auf der Erde wohnen. Er hält also noch nicht Ruhe. Aber auch in dieser Bemühung geht er sehr egozentrisch vor, was wohl seine Lebensmanier betraf. Das waren seine Verwandten, seine fünf Brüder. Und aus den Versen, ab Vers 27, erkennen wir, dass es vom Paradies her kein Eingreifen auf dieser Erde mehr gibt, sondern das Eingreifen Gottes in die Verlorenheit der Menschen findet hier auf dieser Erde statt und nicht anderswo. Darum müssen wir hier zu Christus kommen und nicht anderswo. In seinen Lebtagen, da hat er sich nie um sein eigenes und schon gar nicht um das Heil seiner leiblichen Brüder gekümmert. Aber plötzlich hat dieser reiche Mann echte Missionsgedanken. Und noch immer soll nach Vers 27 der Lazarus gesandt werden. Das Verständnis wird klarer, wenn wir in dem Wort Lazarus, Hilfe Gottes, und in der Person Abrahams den Glauben erkennen. Dann würde der Satz lauten, Vers 27, ich bitte dich, dass du die Hilfe Gottes durch Glauben in das Haus meines Vaters sendest. Das wird es mir leid. Der Reiche erkannte also, dass seine fünf Brüder gleich ihm verloren waren. Und er wusste ganz genau, dass seine Angehörigen den Weg der Verdammnis und der Verlorenheit gleich ihm gehen. Und wir müssen hier stille werden und sagen, wie kann es auch unsere Herzen bewegen, wenn wir Verwandte den Weg der Verlorenheit gehen sehen, die dann jede dargebotene Hilfe durch uns oder kleine Wegweisungen, einen kleinen Traktat ausschlagen. Eine Hilfe, die Wegweisung zur Errettung ihrer eigenen Seele dienen soll. Abraham spricht und verweist in Vers 29 ihm, sie mögen Mose und die Propheten hören. Das Neue Testament war ja noch nicht vorhanden. Aber aus dem Alten Testament allein schon ist Errettung erkennbar. Selbst der Hiob sagt den bekannten Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da antwortet der Reiche und ruft nach dem Zeugnis eines Toten, Vers 30. Er meint, da würden seine fünf Brüder Buße tun. Aber wer damals nicht auf Mose und die Propheten hörte, der wird auch nicht überzeugt, wenn ein Toter ihnen die Wahrheit sagt. Denn wie viel haben dann auf den anderen Lazarus gehört, nämlich der leibliche Bruder von Maria und Martha? Niemand. Über die Juden wird gesagt, sie suchten, den Lazarus umzubringen. Das war ihr Ziel, ein ganz anderes Ziel. Aber inzwischen hat sich das Wort des Reichen erfüllt. Christus, der Herr, ist aus den Toten auferstanden. Und wir müssen darum heute die Frage stellen, wer von den Christen glaubt überhaupt errettend an diesen Christus, der aus den Toten auferstanden ist? Wie viele sind es denn, die da glauben? Wer glaubt wohl heute an den Erlöser-Heiland? Nun, die äußere Form des Reichen, der Verlorenen, die mag man lieben. Man geht auch noch hin, man lässt alle religiösen Zeremonien an sich ergehen, aber im Herzen will man Christus nicht aufnehmen. Und das nennt man christliche Verlorenheit ewiger Verdammnis. Wenige sind es, die sich als Schäflein um den wahren Hirten Jesus sammeln. Gehörst du dazu? Kann nur sagen, dann kannst du überglücklich sein. Weil wir wissen, dass wir nicht erst im Jenseits, wie es in Weltreligionen manchmal geschieht, ewiges Leben verheißen bekommen, sondern unser ewiges Leben beginnt hier. Wenn wir unsere Sünden bekennen und unser Leben Christus übergeben, so empfangen wir ewiges Leben. Und so ist diese Geschichte, dieses Lazarus und des Reichen auch für uns eine hochinteressante und aktuelle Mitteilung, die uns hineinschauen lässt, in die Zusammenhänge, die uns durch Gottes Wort im Neuen Testament mitgeteilt sind, aber heute noch genauso wie damals sich vollziehen. Und wenn einer der bekannten Weltmänner, wir hören es im Radio oder können Sie in der Zeitung lesen oder durch Leute, die das immer als Erste wissen, gibt da solche, die sind immer gut informiert, dann frage ich mich immer, was mag der für Augen gemacht haben, als der vorgestern ist er gestorben, was mag der geklotzt haben, als er drüben ankam. Und die kämpfen und kämpfen für Ideologien, die kämpfen und kämpfen für Religionsideen, alles umsonst. Ja, wenn es nur umsonst wäre, ging es ja nicht. Die bringen einen riesigen Berg.